Ich hab nur meine Präferenzen, ne? Und das sind aber meistens immer nur Texte über irgendwelche Klassiker. Die lese ich permanent. Und zwar immer nur so ein paar Seiten. Immer eine Stunde und dann komme ich da 3, 4, 5 Seiten oder so. Ne? Und dann vorm Einschlafen.
Okay.
Das regelmäßig, aber das ist auch das Einzige, wo ich wirklich das Interesse habe. Ne? Etwas über, ich möchte diesen E.T.A. Hoffmann, ne? Der darf mir nicht entgleiten. Der Hölderlin darf mir nicht entgleiten. Der Proust darf mir nicht entgleiten. Ne? Mhm. Und am besten entgleitet er einem nicht, ne? Wenn man ihn immer wieder präsent hat und hin und wieder mal über ihn etwas schreibt oder zitiert oder das, was über ihn zitiert. Man muss gar nicht immer nur die Originale lesen. Es gibt so viele Monographien, mhm, nicht? Die sind wirklich hervorragend, nicht? Und da muss man sorgt man dann dafür, dass einem diese Autoren nicht entgleiten, ob das Goethe ist oder Schiller oder Hölderlin oder E.T.H. Hoffmann oder Hegel oder. Nein, da muss man nicht unbedingt immer alles im Original sich durcharbeiten. Das würde man auch gar nicht mehr schaffen in dem Alter, in dem ich jetzt bin.
Ja, deshalb, also wir müssten normalerweise, ich sag mal, ein paar hundert Jahre nachbuchen und insgesamt mal ein bisschen ruhiger gehen lassen.
Ja. Hab ja gesagt, es ist bloß wichtig, dass man sich überhaupt etwas schafft, was man präsent hält. Ja. Das ist wichtig. Dass man zum Beispiel ein Werk liest. Ne? Okay. Das mag dann auch zum Beispiel Proust sein mit seinen 3000 Seiten.
Und da bist du jetzt in deinem Thema, weil es gibt andere Leute, die regeln das anders. Das heißt, die sind jetzt zum Beispiel auf diesem Gebiet überhaupt nicht bewandert. Die machen das vielleicht im rein handwerklich hobbymäßigen Bereich oder so. Das ist ja Tätigkeit hat ja immer was mit Kontemplation zu tun. Also das heißt, sich auf was zu fokussieren, ja? Und du hast eben halt deine Schwerpunkte hier in diesem Bereich. Andere Leute haben die in anderen Bereichen. Und das macht uns alle auch so fürchterlich verschieden. Und deshalb können wir rein theoretisch häufig auch den anderen.
Ich will dir mal eines sagen. Es gibt einen gemeinsamen Bereich, den sollten alle haben. Und zwar, das ist der Bereich ihrer persönlichen Beziehung.
Ja.
Die gehen den Bach runter.
Ja.
Und wenn du darüber nicht reflektierst, dann hast du keine Chance.
Richtig.
Und dann hast du das, dann ist das Konkrete nicht mehr präsent. Das alltäglich Konkrete. Und dass du aus dem alltäglich Konkreten Zuneigung generierst, dem anderen gegenüber. Mhm. Dann ist das weg. Und dann hast du plötzlich eine Vision und dann magst du den anderen in Abhängigkeit davon, ob er diese Vision teilt. Und dann wird's kriminell.
Ja.
Dann ist das Konkrete weg. Dann gewinnst du aus dem Konkreten keine Zuneigung mehr. Mhm. Dann nimmst du den anderen gar nicht mehr wahr, um quasi in Spurenelementen zu erfahren, aha, hier finde ich ihn richtig gut. Ohne dass du ihm das sagst, weil du das einfach nur so erfährst. Und wenn du ihm das sagen würdest, dann würdest du das entwerten, die Zuneigung.
Da habe ich jetzt noch einen kleinen Logikschluss.
Dann würdest du das entwerten. Das heißt, im Grunde genommen, ne, läuft sowas im Ungesagten, die Zuneigung. Im Ungesagten, das, was du gar nicht zum Ausdruck bringen kannst oder auch gar nicht willst und das auch, weil du die Worte da gar nicht, du würdest ja gar nicht die richtigen Worte finden.
Ist richtig.
Ne? Das, in dem Moment, wo du das jemandem sagst, ne, löst sich das auf.
Jetzt könntest du anfangen, Mystiker zu werden.
Was?
Jetzt könntest du anfangen, Mystiker zu werden.
Ja, könnte ich, ne?
Ja, weil da.
Aber
da
weißt du, wer darüber gesprochen hat, da hat Heidegger darüber gesprochen. Das finde ich also entsetzlich, obwohl ich ihn gar nicht mag, ne? Mhm. Aber er selber ist daran ja gescheitert. Weil er tatsächlich das dann am Ende versucht hat zu vergegenständlichen. Das heißt, er hat dann quasi versucht, das, was die menschlichen Eigenschaften und Bindungen ausmacht, zu versprachlichen.
Mhm.
Und in seiner Sucht, das zu versprachlichen, um auch anerkannt zu werden, ist er gescheitert. Dann hat er sich tatsächlich dann wiederum tatsächlich auf etwas begeben, was ich eben kritisiert habe, nämlich auf die Vision, um quasi über die Vision sozusagen einen Zugang zu den menschlichen Beziehungen zu bekommen.
Mhm.
Also über die Vision, Hitler als Lichtgestalt und so. Den muss man dann quasi nur eine philosophische Nachhilfestunde geben, damit er dann quasi einen menschenwürdigen Nationalsozialismus in die Wege leitet. So, das hat er sich dann so eingeredet. Da hat er natürlich an der Wirklichkeit völlig vorbei philosophiert. Also komplett vorbei philosophiert. Was er da gar nicht bemerkt hat, dass er, während er so theoretisiert hat, warum er sich hat verführen lassen, für den Nationalsozialismus, dass seine konkreten Beziehungen, die nämlich zu Hannah Arendt, gelitten haben. Das heißt, die Liebe zu Hannah Arendt, die ist dann quasi kaputt gegangen. Die hat er kaputt machen müssen, weil er meint, er sei zu wichtig, um sich von Nebensächlichkeiten ablenken zu lassen.
Oh, cool.
Weißt du, wie er das denn ausdrückt?
Nee.
Das drückt er aus, es gibt eine Verpflichtung für großartige Menschen zur Schuldfähigkeit.
Das?
Ja, man darf quasi sich von Menschen nicht behindern lassen, dass sie große Dinge in die Welt besetzen.
Und was hat da, ist auch eine persönliche Beziehung.
Also Hannah Arendt ist ja Jüdin gewesen, die hätte ihn ja gehindert daran, im Nationalsozialismus Karriere zu machen.
Okay, gut, dann hat er...
Und dann hat er sich vor der Machtergreifung, hatten sie eine intime Beziehung gehabt, und eine richtige Liebe, weil die sich geistesverwandt gefühlt haben. Oder nicht? Die Hannah Arendt, ihm oder er, aber auch sie als Schülerin. Mhm. Nicht? Und das war nach der Machtergreifung vorbei.
Ja, es ist schon klar.
Da hat er, weil da seine Vision wichtiger war als das, was man eine konkrete Beziehung nennt.
Dann würde mir jetzt zu Heidegger das Wort Kleingeist einfallen. Ja, so wurde die Situation
ja, jetzt gefeilt. Ja, der ist natürlich auch völlig kaputt, der Typ. Ist ja klar.
Ja, weil das kann ich dann nicht mehr anders sagen, weil wenn er sich durch die äußeren Zwänge, ich sag mal auch, oder nicht mal Zwänge, sondern durch die äußeren Gegebenheiten verführen lässt, ja, so eine Richtung überhaupt mal anzudenken, also fernab seiner persönlichen Freiheit, ja, und sich dann da auch noch irgendwas zurecht philosophiert. Ja,
der ist ja noch nicht mal seinem Leib- und Magendichter Hölderlin gerecht geworden.
Hm.
Auf diese Weise.
Ja, das passt ja
am ganzen Tag. Das passt gar nicht, obwohl er den angehimmelt hat.
Hm. Ja.
Als sprachliches Genie.
Ja, ich meine, das sind jetzt so Szenen zum Beispiel,
die der als sprachliches Genie, der uns ins Reich des Ungesagten führt. Des Unsagbaren führt.
Ja. Das Unsägliche war auch dann dazu.
Und was macht er da? Also wirklich, du, der will alles sagen wollen.
Gut, Franz, ich mache jetzt hier mal Aufzeichnung zu Ende und
dann schicke ich
dir mal gleich. Und wir machen dann zu einem anderen Punkt weiter. Aber ich glaube, auch dieses Telefonformat hat was. Also hörst dir mal an, wie das qualitativ kommt. Ich mache nämlich jetzt, wo habe ich hier meine drei Punkte? Stop Call Recording.